Netz- und Tarifthemen im Fokus. Der Strippenzieher und Tarifdschungel-Podcast von teltarif.de.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Strippenzieher und Tarifdschungel-Podcasts bei teltarif.de. Heute im Studio
mit dem Michael Fuhr mal wieder.
Und mit dem Markus Weidner. Michael, was haben wir uns heute für ein Thema rausgesucht?
Wir haben heute mal uns das Thema rausgesucht, Vorsicht bei Hardware-Käufen aus dem Ausland, was da so alles passieren kann. Aber nicht nur im Ausland, sondern generell auf solchen Plattformen wie eBay, Amazon und so weiter. Da gibt es nämlich einige Fallen.
Also im Prinzip alles, was Importgeräte angeht, Geräte, die nicht explizit für den europäischen, für den deutschen Markt bestimmt sind.
Ja, und da habe ich jetzt ja gerade mal am Anfang schon ein lustiges Beispiel, was wir beide erlebt haben, muss ich dazu sagen. Also wir waren in einem Restaurant essen gewesen und ich habe gesagt, ich habe mein Smartphone rausgeholt und habe dann gesagt, Mensch, hier ist ja ein ganz schwacher Empfang. Ich hatte also dann, es ist gesprungen zwischen UMTS und Edge, LTE, hin und wieder mal mit einem ganz schwachen Signal. Du hast dann gesagt, das kann doch gar nicht sein. Also ich muss dazu sagen, wir hatten beide denselben Netzanbieter, Telefonica. Du hattest Vollausschlag LTE. Wir haben dann, wie gesagt, nochmal mein Smartphone runtergefahren, neu gestartet, wieder dasselbe Problem. Ja, und dann hast du irgendwann gesagt, du hattest dann schon einen Verdacht gehabt und hast gemeint, da kann etwas Spezielles passiert sein. Und ja, das kannst du mal erzählen, was du dann mit meinem Smartphone so gemacht hast.
Ja, das ist einfach so, dass das Smartphone nicht unbedingt alle Frequenzbereiche unterstützt. Wir erinnern uns einige Jahre zurück, das iPhone 5, ist schon ein paar Jahre her, war ja sogar offiziell die Deutschland-Version nur mit LTE 1800 ausgestattet. Das heißt, die LTE-Bereiche um 800 MHz, in Deutschland damals auch schon am weitesten verbreitet, und auch um 2600 MHz, die gab es bei diesem Gerät nicht. Deswegen hat die Telekom damals viel Werbung gemacht, LTE mit dem iPhone 5 nur bei uns. Die Telekom war damals tatsächlich der einzige deutsche Netzbetreiber mit LTE auf 800 MHz, aber was die Telekom nicht dazu gesagt hat, auch Telekom hatte LTE auf 1800 nur so ein bisschen in den Städten zur Erweiterung im Endeffekt. Sobald ich aufs Land rausgefahren bin, war da nichts mehr. Und genau das Problem hatten wir in besagter Pizzeria. Telefonica versorgt dort auf LTE 800, dein Smartphone. Die Typenbezeichnung und eine Google-Suche haben es dann verraten, ist für den amerikanischen Markt bestimmt, nicht für den deutschen Markt. Unterstützt den 800 MHz Bereich nicht, dafür den amerikanischen 850 MHz Bereich, der uns hier halt wiederum nichts bringt. Dein Smartphone hat schlicht und ergreifend den nahegelegenen, zwei, drei Häuser weiter, LTE 800 Sender von Telefonica nicht empfangen können, weil es eben die Frequenz nicht unterstützt hat, sondern wenn du mal ganz, ganz schwach LTE hattest, dann war das irgendeine LTE 2600 Zelle, die irgendwo aus dem Innenstadtbereich kam und nicht in unmittelbarer Nachbarschaft.
Ich muss dazu sagen, ich habe das Handy bei einem ganz großen Versandhändler bestellt, hat was mit Pferden zu tun, ihr wisst wahrscheinlich schon, was gemeint ist, Amazone. Und ich habe da überhaupt keinen Hinweis darauf gefunden, dass halt dieser Frequenzbereich nicht unterstützt wird, denn man kennt es ja von Amazon, man geht da auf die Seite, man hat dann generell nur eine Aufführung von einem Gerät, welche technischen Daten unterstützt werden, findet dann halt verschiedene Anbieter. Ich habe halt den genommen, der eine gute Bewertung hatte, aber wo es dann gleichzeitig auch ein paar 100 € günstiger war als der Neupreis und habe gedacht, oh, da habe ich ein super Schnäppchen mitgemacht. Ja, war nicht Schnäppchen, ne? Und was meinst denn du, wie kann man sich denn vor sowas bei Smartphones schützen? Oder gibt es überhaupt eine Möglichkeit, sich davor zu schützen, außer dann halt auszuprobieren und es dann halt wieder zurückzuschicken, wenn irgendwas faul ist?
Ausprobieren, zurückschicken, natürlich innerhalb der ersten 14 Tage, wo es halt gesetzlich offiziell ist, ist dann im Endeffekt die beste Lösung. Ansonsten natürlich darauf achten, ob eine genauere Typenbezeichnung im Endeffekt dabei steht. Also nicht nur, ich sage jetzt mal als Beispiel, Nokia 5, sondern Nokia 5 und dann, was weiß ich, A4711-0815. Und dann muss man mal eine Google-Suche machen, ist A4711-0815 die Europa-Version? Kann die zumindest alle für Europa bestimmten Frequenzbereiche? Oder ist das meinetwegen die Südamerika-Version, die was völlig anderes unterstützt? Ich muss dazu sagen, ich hatte mal das gleiche Smartphone-Modell wie du. tatsächlich für den asiatischen Markt, hatte aber darauf geachtet und tatsächlich, das Gerät konnte alle deutschen Frequenzen. Dafür hat es mich beim Einschalten überrascht. Ist auch was, was bei einem Auslandskauf passieren kann. Ich schalte besagtes Smartphone ein und das spricht Chinesisch mit mir. Chinesische Schriftzeichen sind jetzt nicht ganz so mein Ding. Die Rettung war, dass die Menüs im Endeffekt auch Symbole hatten. Das heißt, da gab es ein Zahnrad, okay, das war das Menü für die Einstellungen und irgendwo war eine Tastatur abgebildet, das musste was mit den Spracheinstellungen zu tun haben und dann gab es halt das Aufklappmenü und da kam ich dann auf die deutsche Sprache. Das sprach tatsächlich auch Deutsch, nicht nur Englisch oder Französisch oder wie auch immer, nein, auch Deutsch war auswählbar, aber man musste wirklich sich erstmal zu helfen wissen, wie komme ich da überhaupt hin? Auch eine Sache, die bei einem Auslandskauf natürlich leicht passieren kann.
Ja, wir haben jetzt schon mal über Smartphones geredet, aber diese Probleme, die können auch bei ganz anderer Hardware noch auftreten. Jetzt mal ein Beispiel. Wie gesagt, eines meiner Spezialthemen, wissen natürlich die Leser, ist DAB+. Ich besorge mir dann ja auch immer mal wieder Testgeräte, die ich dann halt auch schon mal getestet habe. Und da ist mir zuletzt ein Gerät auch aufgefallen im Onlinehandel. Das klang gar nicht so verkehrt. Das war halt ein Modell, das auch unter anderem MP3s abspielen konnte, das halt verschiedene Features halt auch noch neben dem reinen Digitalradioempfang geboten hat. Ja, ich habe das Gerät ausgepackt, habe einen Suchlauf gemacht und er hat auch dann DAB jede Menge Sender gefunden, nur die Programme des Bundesmuxes waren nicht dabei. Also eigentlich kann man ja sagen, in ganz Deutschland eigentlich mit die attraktivsten Programme, wie Radio Bob, wie Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Nova und so Klassik weiter und so fort, Klassikradio. Sie waren nicht mit dabei. Ja, was ist da passiert? Ich bin dann halt auch mal in Bewertungen reingegangen. Die hätte ich mir natürlich vorher mal durchlesen müssen, muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Es ist nämlich so, dieses Gerät empfängt zwar den ganzen Frequenzbereich ab Kanal 5a, allerdings werden erst in der Programmliste Ergebnisse gelistet ab dem Kanal 7a. Und ganz einfach deswegen, das ist ein Importgerät, kommt aus Fernost und in Fernost werden halt diese Kanäle, die hier für DAB Plus genutzt werden, halt nicht genutzt. Und wie kann man sich davor schützen? Also ich sag mal, in jedem Fall, wie gesagt, die Bewertungen durchlesen. Irgendwelche Käufer werden bestimmt schon darauf aufmerksam machen. Es gibt, wie gesagt, Geräte, die halt nicht das gesamte Band empfangen, in der Regel, wie gesagt, von Kanal 5a bis 13f. Das ist so der gängige Bereich. Einige Geräte für gewisse Märkte, wie gesagt, sind dann wirklich auch nur in diesen Märkten geeignet, weil halt die Kanäle nur dort verwendet werden. Und das war halt das Problem bei diesem Radio. Und du hast auch eine Erfahrung gemacht mit UKW, ne?
Ja, ich war auf Mauritius unterwegs, hatte einen Mietwagen, wollte Radio hören. Schalte das Autoradio ein. Tja, und da erwartet mich ein Frequenzbereich, der auf Mauritius nicht gebräuchlich ist, genauso wenig wie hier bei uns. Nämlich 76 bis 90 Megahertz, sprich, das war ein UKW-Radio für den japanischen Markt. In Japan beginnt tatsächlich der UKW-Bereich bei 76 Megahertz, geht dafür nur bis 90 Megahertz. Das heißt, es gibt diesen kleinen Überlappungsbereich 87,5 bis 90. Wenn da zufällig Programme ausgestrahlt werden, könnte man diese empfangen. Und den großen Rest des UKW-Bandes, da hört man schlicht und ergreifend nichts, weil es das Radio nicht empfangen kann. Das heißt, wahrscheinlich kann es das sogar empfangen, nur die Software kann es halt wahrscheinlich nicht. Es gab aber auch kein Menü, wo man das hätte umschalten können. Ich hatte nämlich tatsächlich in den 80er Jahren mal einen Radiorekorder von Sharp. Und der hatte tatsächlich einen Umschalter 76 bis 90 oder 87,5 bis 108 MHz. Wobei ich mir vorstellen könnte, dass es mittlerweile sogar Geräte gibt, die durchgehend gehen, weil in Brasilien hat man beispielsweise früher noch ganz viel Mittel- und Kurzwelle verwendet, jetzt sogar teilweise noch. Das stellt man so langsam ein, man hat aber auf UKW nicht genug Frequenzen. Was macht man? Nein, nicht DAB+, sondern der UKW-Bereich wird dort erweitert. Das geht also in Brasilien so, dass man nicht bei 87,5, sondern tatsächlich bei 76 MHz anfängt, das Ganze bis 90 MHz. Das heißt, auch da gilt wieder Radio für in dem Fall den japanischen Markt. man hat hier relativ wenig davon. Auf Mauritius noch weniger, dort gibt es nicht so viele UKW-Programme wie in Deutschland. Hier könnte man dann wenigstens, sagen wir mal, 5, 6, 7, 8 Programme empfangen, die eben zwischen 87, 95 MHz abgestrahlt werden. Aber auf Mauritius habe ich ein einziges öffentlich-rechtliches Programm empfangen und mehr war halt eben dort nicht. Geht noch schlimmer, ne?
Es geht noch schlimmer, ja.
Ja, also, altes osteuropäisches Radio, sage ich nur. Möglicherweise sogar heute noch Restbestände auf dem Markt. Der alte sogenannte OIRT-Frequenzbereich, sprich, dieses Radio empfängt UKW von 66 bis 73 MHz bei ganz starken Überreichweiten im Sommer. Kann man einen der letzten Sender möglicherweise empfangen, die dort ausgestrahlt werden, weil auch in Polen, in Russland, in der Tschechei, in der Slowakei, in Ungarn wird mittlerweile unser in Mitteleuropa üblicher Frequenzbereich 87,5 bis 108 MHz verwendet. Einige wenige Sender sind noch in diesem alten OIRT-Frequenzband. Die kann man dann vielleicht bei Überreichwerten hören, aber das ist nicht Sinn der Sache. Da wird man niemals SWR 1, BR Classic oder RBB 888 empfangen.
Es geht aber sogar, das wirst du nicht glauben, noch schlimmer. Und zwar, wie gesagt, gerade eBay ist ja normalerweise eine Sammelstelle, wo viele Kunden auch irgendwas finden, was auch ausgefallen ist. Allerdings versuchen da auch sehr viele Käufer halt ihre Altgeräte, die wirklich überhaupt nicht mehr tauglich sind, dort noch loszuwerden. Und also da musste ich wirklich lachen, als ich das gesehen hatte. Ich hatte da zuletzt mal eingegeben, einfach den klassischen Begriff Digitalradio. Und da sind unter anderem stationäre ADR- und DSR-Receiver noch aufgetaucht. Also vielleicht können sich einige, die schon lange hier mit dabei sind, noch erinnern. Es gab mal diese proprietären Systeme, digitales Satellitenradio DSR, was damals über Satellit und Kabel ausgestrahlt worden ist. Später gab es dann auch noch das Astra Digitalradio ADR, beides schon lange nicht mehr in Gebrauch. Das heißt also, wer da heute einen Receiver erwirbt, der kann den wirklich nur noch in eine Glasvitrine stellen und als Museumsstück verwenden. Da ist nichts mehr mit zu hören. Also da muss man dann natürlich auch ein bisschen auf die Beschreibung aufpassen. Viele, wie gesagt, die machen da auch geschickte Täuschungen, indem sie das Ganze dann einfach Digitalradio nennen. Und jemand, der sich dann nicht so wirklich richtig auskennt, der denkt, ach, er wirbt da noch ein Gerät und wenn es nur für 10, 15 Euro ist, das dann tatsächlich irgendwas empfängt. Nein, wie gesagt, das wird beides nicht mehr eingesetzt. Also auch da sollte man ein bisschen aufpassen. Ebenso natürlich ein Fall, DVB-T-Receiver. Also wenn man das jetzt eingibt, da sind ganz viele, die natürlich jetzt, wo DVB-T eingestellt worden ist, es sendet ja in wenigen Gebieten Deutschlands noch, aber nächstes Jahr oder beziehungsweise dieses Jahr ist dann Schluss. Es kann sein, der ein oder andere Lokalsender in Sachsen und ich glaube in Hamburg und Berlin, da wird noch DVB-T alt noch was ausgestrahlt, aber ansonsten DVB-T, wie gesagt, auch nicht mehr im Einsatz. Man sollte ja also in jedem Fall darauf achten, wenn man nach einem Receiver heute schaut und selbst wenn er gebraucht ist, dass der schon DVB-T2 tauglich ist, aber der nächste Fallstrick, er muss das System, die Kodierung H256 empfangen, 265, sorry, empfangen, weil es gibt dann halt Geräte 264, die sind dann zum Beispiel nur für den österreichischen oder andere Märkte geeignet, aber wiederum nicht in Deutschland. Also das sind, wie gesagt, auch so Fallstricke, die man im Onlinehandel immer mal wieder findet, wo man dann halt auch drüber stolpern kann, dass man dann halt ein Gerät bekommt, was, wie gesagt, auch für den deutschen Markt nicht geeignet ist.
Um nochmal zum Radio zurückzukehren, ich habe auch schon Geräte gesehen, die mit Digitalradio beworben werden. Die empfangen kein DAB, auch kein DAB Plus, auch kein DAB Alt. Das mag es auch noch als Restposten geben, man kann aber auch nicht mehr richtig was mit anfangen. Nein, die haben einfach eine Digitalanzeige. Ist ein UKW-Radio, zeigt digital die Frequenz an und wird als Digitalradio beschrieben, aber damit empfängt man kein einziges digitales Programm. Möglicherweise auch auf eBay zum Beispiel zu finden, das sind Liebhaberstücke. Alte, wirklich gut klingende Stereoanlagen. Die haben aber genau den umgekehrten Fall gegenüber Mauritius. Die haben nämlich UKW nur bis 100 oder 104 MHz. Wenn ich an Hitradio FFH in Frankfurt höre, 105,9, dann sieht es schlecht aus, zum Beispiel. Also da muss man auch drauf achten, wenn man jetzt, sagen wir mal, ein Liebhaberstück erwirbt, das dann vielleicht nicht den kompletten UKW-Frequenzbereich hat, dann fehlt der eine oder andere Sender. Und um auf das Thema Import zurückzukommen, In den USA wird eine andere sogenannte Präemphasis bei UKW eingesetzt. Statt 50 Mikrosekunden sind das 60, glaube ich. Das funktioniert, man empfängt natürlich was, es klingt möglicherweise merkwürdig oder übersteuert oder wie auch immer, also zumindest ist der Klang verfälscht, sage ich jetzt mal. Das heißt, auch da gibt es Kompatibilitätsprobleme, wenn ich ein nordamerikanisches UKW-Radio hier betreibe oder umgekehrt.
Es gibt auch noch einen Fall, der mir jetzt auch mal aufgefallen ist. Und da ist es sogar so, dass diese Geräte mittlerweile sogar in Deutschland verboten sind. Also ich habe dann auf eBay auch schon mal entdeckt noch, man kann sich vielleicht auch noch dran erinnern, diese alten analogen Schnurlostelefone. Und das sind ja, ich weiß nicht, du kennst dich vielleicht ein bisschen besser aus, wie dieser Standard hieß. Aber ich glaube, der ist mittlerweile seit fast 10 Jahren in Deutschland schon, also der Betrieb nicht mehr erlaubt, weil diese Frequenzen inzwischen für ganz andere Dienste im Einsatz sind.
Gab sogar Schnurlostelefone, die eigentlich für den amerikanischen Markt bestimmt waren, mit richtig langen Antennen sogar dran. Die hatten natürlich eine starke Reichweite. Es gab da Händler, die haben mit 1-2 Kilometern Reichweite geworben. Der Kopf hat dann vielleicht geglüht beim Telefonieren, aber man konnte dann wirklich quasi sein eigenes Mobilfunknetz im Ort verwenden. Aber die waren in Deutschland sogar überhaupt niemals legal.
Ja, das ist richtig. Aber auch die ersten analogen Geräte, ich kann mich daran erinnern, dass ich damals tatsächlich dort, wo ich aufgewachsen bin, noch draußen bis zum Wald laufen konnte. Und da haben wir schon fast 1 Kilometer gehabt. Es hat dann halt irgendwann angefangen, immer stärker zu rauschen. Aber es war tatsächlich noch was zu hören. Das heißt also quasi lange bevor es Handys gab, habe ich dann quasi schon mobil telefonieren können, fast im ganzen Dorf, wenn du so willst, weil halt die Reichweite so extrem hoch war von diesen Teilen. Aber wie gesagt, mittlerweile sind die nicht mehr erlaubt. Also wer da auch jetzt denkt, irgendwie noch ein Liebhaberstück erwerben und sollte dann halt aufpassen, wie gesagt, Betrieb nicht mehr erlaubt in Deutschland.
Unabhängig davon, dass das Ganze in der Regel unverschlüsselt abgestrahlt wurde, das heißt, wer einen Scanner besitzt, der kann dann auch relativ problemlos die Gespräche mitverfolgen.
Richtig, das konnten wir sogar damals noch zu meiner Studentenzeit. Da hatte auch jemand ein Radio gehabt, das genau das konnte. Das hatte halt, wie gesagt, konnte noch diverse Bereiche abdecken. Das war also mehr oder weniger auch ein Scanner gewesen, der dann halt darüber hinaus auch noch UKW empfangen konnte. Und ja, auf gewissen Frequenzen konnte man dann halt auch mal so Telefongespräche mitlauschen. Und also wie gesagt, lange schon nicht mehr sicher. Und wie gesagt, heute hat man da verschlüsselte Verfahren, die natürlich da wesentlich besser sind. Ja, aber wie gesagt, man sollte da generell schon aufpassen bei Technik. Also wie gesagt, einige Dinge, die sind jetzt noch recht frisch, aber auch bei Liebhaberstücken, dass man da nicht irgendeinen Schrott erwirbt, der heute wirklich überhaupt nicht mehr nutzbar ist.
Es gibt ja dann auch noch die ganzen FM-Transmitter, mit denen man die eigene CD-Sammlung, ein DAB-Plus-Signal aufs Autoradio zum Beispiel überspielen kann, wenn das keinen AUX-Eingang hat. Da gibt es eben auch legale und nicht legale Geräte. Es gibt nämlich viele, viele Importgeräte, die zum Beispiel auch auf Online-Auktionshäusern auftauchen, die für den amerikanischen Markt bestimmt sind. Zeichnen sich dadurch aus, dass sie gegenüber den seit einigen Jahren jetzt in Deutschland legalen Geräten eine deutlich höhere technische Reichweite haben. Zeichnen sich aber eben dadurch auch aus, dass sie in Deutschland nicht legal betrieben werden können. Und wenn das, sagen wir mal, zu Störungen führt, kann das durchaus die Bundesnetzagentur auf den Plan rufen, was dann wiederum eine Ordnungswidrigkeit wäre und das kann durchaus teuer werden.
Ja, die Bundesnetzagentur hat auch von sich aus darauf mal hingewiesen jetzt vor, wir hatten glaube ich auch darüber berichtet, das war jetzt vor 1 oder 2 Jahren gewesen, da hat die generell mal diesen Markt der FM-Transmitter näher unter die Lupe genommen und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass ich glaube, das waren wirklich 30-40% sogar der Geräte mit wesentlich höherer Sendeleistung abgestrahlt haben, als es eigentlich erlaubt war. Das heißt also, selbst wer so ein Gerät, ich sag jetzt mal bei einem ganz normalen Versand, Mediamarkt oder wie auch immer, erworben hat, kann unter Umständen, also unter Umständen kann es sein, dass er da wirklich ein ein Gerät erworben hat, das eigentlich die Parameter, die erlaubt sind, gar nicht einhält. Wobei, ich denke mal, in so einem Fall, da gehe ich mal nicht davon aus, wenn es, wie gesagt, nicht so passiert, wie du es jetzt beschrieben hast, dass jemand tatsächlich auf einer Frequenz sendet, die auch ansonsten im Rundfunkbereich auch eingesetzt wird, denke ich mal nicht, dass da irgendetwas passiert. Trotz allem, man kann selbst den Versuch machen. Also normalerweise, wenn man so einen FM-Transmitter erwirbt, dann sollte das Signal vielleicht maximal noch 3-4 Meter gehen. Es sollte dann tatsächlich im Nachbarraum schon im Stereobereich anfangen zu rauschen. Wenn man sich dann allerdings beispielsweise ein Autoradio setzt und den eigenen Sender, ich sag jetzt mal, noch 300, 400 Meter weiter hören kann, dann kann man in der Regel davon ausgehen, dass dieses Gerät in jedem Fall mit mehr Sendeleistung abstrahlt, als eigentlich erlaubt ist.
War es denn nicht so, du hattest doch auch mal so einen Fritz-WLAN-Adapter, der auch einen FM-Transmitter eingebaut hat, der mit zu hoher Leistung gesendet hat. War es nicht sogar so, dass der dann per Software-Update in der Leistung begrenzt wurde?
Richtig, genau, das ist passiert. Das hat natürlich da auch zu ganz vielen Protesten geführt von den Nutzern, die dann tatsächlich auch diesen UKW-Transmitter schon genutzt haben von AVM, der dann wirklich auch mal 100, 200 Meter weit gegangen ist. Der positive Vorteil war natürlich, man konnte ein ganzes Haus mit Internetradio versorgen und hatte dann die Internetradiostation dann halt auch im Schlafzimmer, im Bad und so weiter ganz normal klassisch auf UKW hören können. Aber dann gab es, wie gesagt, dieses Software-Upgrade. Ich weiß immer noch nicht, ob da die Bundesnetzagentur eingeschritten hat. Man muss dazu sagen, der Hersteller hat es bis jetzt nie zugegeben. Er verweist halt immer nur darauf, dass die erlaubte Sendeleistung gefahren wird, aber dass es vorher halt viel weiter ging, ja, man gibt das halt nicht zu. Das heißt also, der Support, wenn man sich da an denen wendet, die sagen dann einfach nur, es ist alles in Ordnung mit dem Gerät, wir haben es getestet und wir haben es geprüft, ne? Und die einzige Möglichkeit, die es gibt, die es da noch gibt, ist halt diese alte Firmware wieder aufzuspielen. Nur mittlerweile, wie gesagt, gab es schon 4 Updates. Die UKW-Reichweite ist seitdem natürlich nicht wieder so gut wie mit der alten Firmware. Hin und wieder findet man im Internet noch, allerdings dann eher auf, sage ich jetzt mal, etwas zwielichtigen Seiten, also nicht vom Hersteller selbst, Möglichkeiten, dass man halt diese Firmware wieder, dieses Firmware-Update wieder rückgängig machen kann. Offiziell von AVM war es zumindest in der Anfangszeit so, dass man über den Support tatsächlich auch diese alte Firmware nochmal zugestellt bekommen hatte und dann wieder aufspielen konnte. Ich weiß nicht, wie das jetzt noch ist. Dieses Gerät wird mittlerweile nämlich auch gar nicht mehr im Handel angeboten.
Haben wir doch einen Fall?
Eigentlich nicht mehr. Also ich denke, wir haben ja so alles durchgesprochen. Wie gesagt, immer bei einer technischen Umstellung, das ist genauso noch mit dem analogen Fernsehen, wo natürlich auch noch sehr viel angeboten wird, alte Satellitenreceiver und so weiter und so fort. Man sollte immer darauf achten, was empfängt das Gerät, wie ist die Gerätebeschreibung und ja, ansonsten vielleicht auch noch bei, ich sag jetzt mal, namhaften Shops bestellen. Dann kann eigentlich sowas nicht passieren, dass man dann wirklich da an etwas Falsches gerät. Und wie gesagt, man hat dann immer die Möglichkeit, man sollte tatsächlich ein Gerät sehr schnell dann auch testen, damit man dann das im erlaubten Rahmen dann auch noch dann wieder zurücksenden kann.
Alles klar. Dann danke ich dir fürs dabei gewesen sein. Ansonsten viele Grüße auch an alle Hörer. Gerne Feedback wie immer an die Adresse podcast@helltarif.de.
Tschüss.
Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Während wir, die Podcast-Moderatoren, bereits an den neuesten Strippen ziehen und den Tarifdschungel durchforsten. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf teltarif.de.